Füreinander, ein Werk vom Himmel, so habe ich das heute genannt. Wir machen noch einmal weiter bei diesem Thema. Ich sagte schon, 60 Mal im Neuen Testament einander. Wenn ein Wort, also nicht ein Fürwort wie der, die, das oder ein wirklich bedeutsames Wort wie einander, wenn das 60 Mal im Neuen Testament steht, dann hat das eine Bedeutung. Dann hat das eine Bedeutung, nämlich die, dass darin das ganze Gesetz und die Propheten hangen, wie Luther das übersetzen würde. Füreinander, dass Gott für uns ist, dass unser Gott unsere Hand gefasst hat und zu sich gezogen hat, dass er für mich da ist. Ohne dem können wir heute nicht hier sein. Wir erinnern uns. Die größte Freiheit, so sagte ich beim letzten Mal, ist die Freiheit, sich nicht mehr um sich selbst drehen zu müssen. Wie viele Menschen erlebe ich, mit denen ich zusammenkomme, die so von ihren gesundheitlichen Problemen, von häuslichen Problemen, vom Wetter, von Arbeitslosigkeit, einfach von Freudlosigkeit geprägt sind. Und man spürt, sie kreisen um sich selbst. Und darin sind sie unfrei. Wir haben die Chance, uns aus dieser Selbstdrehung zu befreien und nach außen zu gucken. Ich möchte mit euch einfach ein paar Bibelverse mir anschauen. Vielleicht mal der nächste, der für mich eigentlich das ganze Neue Testament enthält, nämlich Johannes 13, Vers 34. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so liebt auch ihr einander. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann wieder uns sein? Wenn ich geliebt werde von meinem Vater im Himmel, wie sollte das nicht eine Ausprägung auf mein Leben haben im Alltag, im Umgang mit anderen Menschen? Mit diesem Gebot, wir spüren, dass da eigentlich gar kein Gebot drin ist, sondern eine Verheißung, denn so wie ich euch geliebt habe, so liebt auch ihr einander. Vielleicht könnten wir sagen, wenn ich euch liebe und ihr bewusst in meiner Liebe bleibt, dann wird diese Liebe durch euch durchfließen zum Nächsten. Ich möchte mit euch über einige kleine Punkte darüber sprechen, was das bedeutet. Wie gesagt, das ist die erste von vier Bibelstellen, die ich euch gerne lesen möchte. Jemand wird sagen, ich kann doch nicht alle Menschen lieben. Nein, das kannst du nicht. Wen können wir lieben? Den einzelnen Menschen, mit dem wir es gerade zu tun haben. Und das ist für mich eine Offenbarung geworden und ich nutze das aus. Kunden kommen in mein Geschäft und zwar einen nach dem anderen. Manchmal sind es auch ein paar zur gleichen Zeit. Aber ich kann immer nur mit einem reden. Glücklicherweise haben wir nur einen Mund. Du redest mit einer Person. Und in dem Moment bist du ein Kind deines Vaters im Himmel. Vater, ich gehöre dir. Ich bin dein Kind. Und als dein Kind rede ich jetzt mit der Fleischersfrau oder dem Fleischer, mit der Bäckersfrau oder dem Bäckermann, mit meinem Hauswirt, mit meinem Autohändler, weil mein Auto kaputt ist. Ich bin ein Kind des Höchsten. Wir sind doch nicht nur ein Kind des Höchsten, wenn wir hier im Gottesdienst sind. Wir sind es die ganze Woche. Stimmt's? Die ganze Woche. Und da sind wir Kinder des Höchsten und begegnen einander. Du brauchst nicht jeden lieben, sondern immer nur den, mit dem du es zu tun hast. Denn der Mensch ist der Einzelne, liebet einander. liebet einander, nicht zweiander. Einander, den Einzelnen. Und so ist Jesus gegangen. Er hat immer, du spürst das in den Evangelien. Und dann war jemand mit einem verkrüppelten Arm. Und er war da für den Mann mit dem verkrüppelten Arm. Und dann ging er nach Samaria. Dann war er da für die Frau am Jakobsbrunnen. Und dann war er in Bethesda. Und da waren viele Leute, die lagen überall herum und waren krank. Aber er spürt in seinem Herzen, er hätte auch sagen können, ihr lieben Kranken, alle, die ihr Rheuma, Gicht, Gebrechen habt, ein krummes Rückgrat, die ihr alle um den Teich herum lagert und wartet darauf, dass der Engel das Wasser berührt, ihr alle sollt jetzt gesund sein. Wir lesen nur, dass er sich einem Einzelnen zuwandte. Und selbst dann, wenn alle Leute kamen, um geheilt zu werden, heilte er doch einen nach dem anderen. Ich finde das so schön, dass wir als Einzelne geliebt sind. Gott liebt nicht nur die ganze Gemeinde. Er liebt Shay, dich und mich in der Gemeinde. Da möchte ich euch eine ganz kleine Geschichte zu lesen. Ich könnte sie frei erzählen, aber sie ist zu schön. Ich lese sie lieber vor. Es ist über einen alten Wissenschaftler, der darüber klagte, als er am Meer spazieren ging, dass eine große Menge Seesterne, Sea Stars, so heißen die Dinger ja, bei Flut an den Strand gespült worden war. Erschüttert von der überaus großen Not, stand er wie gelähmt da, bis er einen kleinen Jungen bemerkte, der einzelne Seesterne packte und sie ins Meer zurückwarf. Als der Junge den alten Mann erspähte, rannte er zu ihm hin und bat ihn inständig, Sie müssen mir helfen, wir müssen die Seesterne zurück ins Meer bekommen, bevor sie sterben. Der Junge bückte sich, hob wieder einen auf und warf ihn zurück in die Brandung. Siehst du, wie viele es sind? Sagte der Wissenschaftler und sah am Ufer entlang. Was können wir da schon tun? Der kleine Junge schaute auf den Seestern, den er gerade in der Hand hielt, dachte einen Augenblick nach und sagte dann schließlich, Für diesen hier macht es einen Unterschied. Da warf er ihn ins Meer und griff nach dem nächsten. Noch eine andere Sache bei diesem Vers. Es heißt nicht, seht zu, dass ihr geliebt werdet. Es heißt, liebet. Es ist ein Trugschluss, wenn ich Liebe nur von anderen Menschen erwarte. Warum besucht mich keiner? Warum fragt mich keiner, ob ich im Auto nach Hause gebracht werden kann? Warum hört mir keiner zu, wenn ich rede? Warum ruft mich niemand an? Wir werden nicht befreit, wenn wir Liebe erwarten. Wir werden befreit zur Freude, zur Dankbarkeit, zur Erfüllung, wenn wir Liebe geben. Wirf dein Brot aufs Wasser, heißt es im Alten Testament an einer Stelle. Liebe, liebe den Menschen, mit dem du zu tun hast. Und du wirst etwas zurückbekommen. Denn Liebe kommt wieder zurück. Wo wir zuerst Liebe empfangen dürfen, ist wirklich von Gott. Da fängt es mit an. Ich empfange eine Menge, die Fülle der Liebe von ihm. Aber in der Welt geht es darum, dass wir Liebe zuerst geben, verschenken. Die nächste Stelle, die ich euch zeigen möchte, sind eigentlich zwei gleichzeitig. Und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Hier heißt es nicht einander, sondern einer dem anderen. Aber das meint das Gleiche. und ertragt einander in der Liebe. Liebe Geschwister, ich möchte euch ein paar Dinge über Vergebung sagen. Und ich habe überlegt, wie kann ich das zusammenfassen? Ich gehe davon aus, dass wir alle wissen, was Vergebung ist. Da hat jemand etwas Schlimmes getan. Oder ich bin durch eine schlimme Zeit mit einer Person gegangen. Und ich bin zutiefst gekränkt, verletzt. Und die Frage ist jetzt, ob ich dieser Person vergebe. Darüber müssten wir sprechen, wenn das Thema heute Vergebung wäre. Aber unser Thema ist einander. Und ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen. Wisst ihr, was Vergebung ist? Im Grunde es gar nicht so weit kommen zu lassen. Wenn ich Dinge in der Vergangenheit erlebt habe, die schlimm waren, dann muss ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen. Wie kann ich vergeben? Aber im täglichen Leben sind ständig Menschen, sind Situationen, die gegen uns sind. Wo Menschen komisch sind, wo ich auf der Arbeit nicht akzeptiert wäre. Es gibt tausend Möglichkeiten. Und jetzt ist der Aufruf an uns. Wie begegne ich diesen Widerständen in meiner Umgebung? Und ich sage euch, es gibt einen Königsweg, wie wir uns bewahren können, überhaupt verletzt zu werden. Indem du nämlich von vornherein in Vergebung lebst. Nicht erst Vergebung versuchst zu praktizieren, wenn die Sache passiert ist. Oh, jetzt muss ich vergeben. Sondern indem ich auf einen Menschen in eine Haltung der Offenheit, in eine Haltung der Liebe, denn ich gebe dem Menschen Liebe und damit dränge ich schon irgendwelche Gegendinge, der guckt mich böse an oder er reagiert komisch auf mich. Ich gehe dem entgegen, indem ich einfach in der Liebe Jesu Menschen begegne. Da ist jemand, mit dem ich konkurriere. Ich bin gestern zu einem Optiker gegangen. Das war eine bestimmte Sache. Ich musste den auf jeden Fall aussuchen. Und der ist direkt relativ neben mir. Und er ist wirklich ein Konkurrent. Ich könnte jetzt zu diesem Mann gehen. Ich musste ihm ein Formular bringen. Ich könnte zu dem Mann gehen und irgendwie kritisch sein. Wir haben nichts miteinander zu tun. Ich bringe dir hier etwas und damit ist die Sache gut. Nein, ich bin wirklich in der Liebe Jesu in den Laden gegangen. Herr, sowieso, schön, dass ich Sie jetzt endlich mal kennenlerne. Bisher habe ich nur von Ihnen gehört, ich wusste, dass es Sie gibt. Aber wir haben dann nichts miteinander zu tun gehabt. Und so weiter. Und so haben wir uns unterhalten und wir sind uns persönlich begegnet. Auf diese Weise verhindere ich, dass eine Situation entsteht, wo ich verletzt werde. Und hinterher wieder zusehen muss, wie ich mit meiner Verletzung fertig werde. Es gibt einen Königsweg und ich glaube, Jesus ist diesen Königsweg gegangen. Könnt ihr euch irgendeine Geschichte in den Evangelien vorstellen, wo er verletzt worden wäre? Wo er in eine Situation gebracht worden wäre, oh lieber Pharisäer, was bist du böse, jetzt muss ich, aber ich vergebe dir. Jesus lebte in einer göttlichen Gnade. Und diese göttliche Gnade kann in uns sein, ist in uns durch den Heiligen Geist. Dass wir wirklich einfach Menschen entwaffnen. Man kennt diesen Begriff, er reagierte mit entwaffnender Liebe. Das heißt, du hast eine Haltung, die dem anderen die Waffen, die gegen mich gerichtet sein sollen, von vornherein aus der Hand schlagen. Es gibt einen Königsweg, in der Vergebung zu sein. Es gibt eine Möglichkeit, befreit zu sein vom konkurrierenden, vergleichenden und kritisierenden Denken und Verhalten. Ein guter Merksatz. Eine angenehme Person ist eine annehmende Person. Das ist schwer zu übersetzen. That's difficult to translate. a nice, a cozy, a loving person is someone who is accepting me. Ja? Eine angenehme Person ist eine annehmende Person. Ich begegne anderen Menschen wirklich so, wie sie sind. Ich begegne ihnen nicht mit dem Gefühl, ich habe eine Erwartung an dich. Wenn du so und so bist, dann könnten wir besser miteinander klarkommen oder dann würde ich dich annehmen können. Nein, ich begegne einem Menschen so, dass ich von vornherein in der Haltung dieser Person begegne, du bist bei mir okay, ich bin nicht gegen dich, ich begegne dir mit Liebe, ich begegne dir mit Verständnis. Und solche Leute fühlen sich dann bei uns wohl. Kennt ihr Menschen in eurer Nachbarschaft, Umgebung? Ihr geht dorthin und ihr habt das Gefühl, hier bin ich sicher. Das ist okay. Ich fühle mich irgendwie angenommen. Und so müsste es mit einer Gemeinde sein. Eine Gemeinde sollte ein sicherer Hafen sein für Menschen, die komisch sind, die sündig sind, die negativ sind, die vielleicht kritisch in eine Gemeinde kommen. Wie begegnen wir solche Menschen? Wie ist damals vor 40 Jahren Chuck Smith in Calvary Chapel den Hippies, den Drogenabhängigen, den Alkoholkranken begegnet, als sie in Massen in seine Gemeinde kamen? Diese Menschen kamen rein und fühlten auf einmal, wir sind hier akzeptiert, wir sind geliebt. Bevor wir uns verändern, sind wir geliebt. Und die Liebe verändert sie dann. Ich möchte ein Mensch sein, ich bin das noch nicht. Ich muss es euch sagen, ich bin es noch nicht. Ich bin leider auch ein Mensch, der vergleicht, beurteilt und ich bitte Jesus jeden Tag, an mir zu arbeiten. Er hilft mir. Hilf mir, nicht zickig zu sein. Glaubt es mir. Ich kann sehr zickig sein. Und das ist nicht in Ordnung. Dann nehme ich den anderen nicht so an, wie er ist. Herr, bitte, hilf mir, in deiner Gnade zu sein. Ein Ort, wo man weich fallen kann. Du springst aus dem vierten Stock und unten ist ein Sprungtuch und du fällst weich. Es gibt einen Vers, den zitiere ich, Jakobus 2, Vers 13, steht da nicht. Barmherzigkeit rühmt sich wider das Gericht. Du sagst, aber in einer Gemeinde gibt es doch manchmal Sünde. Es gibt doch auch Gemeindezucht. Das ist eine schwierige Frage und ein sehr schwieriges Thema. Ich sage euch einen Fall, den wir in der Gemeinde mal hatten, vor mehreren Jahren. Da war eine Person, es war ein Mann, noch muss ich dabei sagen, ein Mann, und der ist irgendwo hingereist. Also dieser Mann hatte übrigens viel mit dem Heiligen Geist erlebt. Der hat übernatürliche Dinge erlebt, da kann ich nur von träumen. Der war ein sehr charismatischer Mensch, muss ich wirklich sagen. Aber gerade in seiner, und das ist die Gefahr von den sogenannten Super- oder Linkscharismatikern, wie ich sie manchmal nenne, die bilden sich dann manchmal etwas darauf ein, dass der liebe Gott so toll mit ihnen umgeht und ihnen immer Gesichte schenkt und Prophetien und alle möglichen Dinge. Und dann hatte dieser Mann von Gott eine Vision, er war nämlich verreist, hatte ein nettes Mädchen kennengelernt. Und dann sagte Gott ihm, deine Frau, mit der du verheiratet bist, ist nicht deine wahre Frau. Diese Frau ist deine wahre Frau. Und so fing er an, mit ihr eine Affäre zu haben. Und er hat dann hinterher in unserer Gemeinde sich rechtfertigen zu wollen für sein Verhalten. Und wir mussten ihn bitten, aus der Gemeinde zu gehen. Das ist so ein schwieriger Fall. Und wie handelst du damit? Und auch so etwas kann man in Liebe tun. Nein, nicht im Gericht. Wir verurteilen dich, du hast gesündigt, wir wollen dich nicht mehr sehen. Nein, lieber Bruder, so und so und so, das ist nicht in Ordnung. Und solange du das nicht einsiehst für dich, können wir keine Gemeinschaft mehr mit dir haben. Sei gesegnet, wir übergeben dich dem Herrn und seiner führenden Hand und so haben wir ihn aus der Gemeinde entlassen. Also Liebe kann immer dabei sein. Barmherzigkeit, Nachsicht, ja, Nachsicht auch, alles ist dabei, auch im Umgang mit solchen schwierigen Fällen. Den letzten Vers. Römer 12, Vers 10. Liebet einander in aufrichtiger Zuneigung. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Liebt einander in aufrichtiger Zuneigung. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Ich glaube, da steckt drin, nicht mein Ich darf die Beziehung dominieren oder beherrschen. Wenn mein Ich eine Beziehung beherrscht, wenn mein Ich im Mittelpunkt steht, da ist eine Person, und ich nehme mich zu wichtig, dann diene ich dem anderen nicht mit Zuneigung, sondern ich funktionalisiere die andere Person. Ich bringe sie in einen funktionellen Zusammenhang. Zum Beispiel, ich bin der Seelsorger und du kommst zu mir, um Seelsorge zu bekommen. Dann wird auf einmal aus der Beziehung eine Funktion. Das darf nicht sein. Oder ein Prediger steht da, hat seine Gemeinde und diese Gemeinde bezahlt ihm Geld, damit er schöne Predigten hält. Dann ist das eine funktionelle Beziehung, aber keine echte Beziehung, wie wir am letzten Sonntag ja auch definiert haben. Was sind gesunde Beziehungen? Dieses einander in aufrichtiger Zuneigung begegnen, kann und wird und sollte alle unsere Beziehungen prägen. Zum Beispiel gibt es ein Wort, das geistert seit Jahrzehnten durch unsere Gemeinden, und zwar das Wort Verbindlichkeit. Wenn ihr jetzt denkt, ich wäre darin fehlerfrei, dann muss ich euch enttäuschen. Ich habe dieses Wort in meinem Leben bestimmt schon 2586 Mal gebraucht. In der Zeit, wo wir damals Zellgruppen gebaut haben, wo ich eine Vision hatte und die ganze Gemeinde auf die Vision einschwören wollte, diesen Weg müssen wir gehen. Dann ging es um Verbindlichkeit. Du bist nicht da gewesen. Wo warst du? Du hast gefehlt. Wir stellen Verbindlichkeit gegen Zuneigung. Verbindlichkeit bindet den anderen aber. In Verbindlichkeit ist keine Freiheit. In Zuneigung ist Freiheit enthalten. Ich habe eine Zuneigung. Ich komme in eine Gemeinde. Ich gehöre zu einem Hauskreis. Ich bin in einer Gemeinschaft von Menschen, weil in mir eine lebendige Zuneigung von Jesus ist. Dann ist Verbindlichkeit eine natürliche Folge davon. Wenn wir aber Zuneigung nicht haben und anstelle von Zuneigung Verbindlichkeit predigen, dann predigen wir den Schatten statt der Wirklichkeit. Denn Verbindlichkeit ist nur ein Abdruck von dem Echten. Wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, du musst mich lieber haben. Eine Frau zu dem Mann sagt, du musst mich lieber haben. Dann hilft das gar nicht. Das hilft nicht der Beziehung. Da lässt man höchstens Dampf ab, aber da geschieht nichts von innen her. Echte Zuneigung begegnet dem anderen in Freiheit. Und ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde und die Beziehungen, die wir in unserer Gemeinde haben, von Freiheit und von Zuneigung und eben damit auch von Liebe geprägt werden. Und nicht von, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, von Erwartungen. Unsere vielen Enttäuschungen im Leben kommen von zu hoch gesteckten Erwartungen. Enttäuschung. Disappointments are an effect of high expectations. I expect big things from people and they do not meet and match my expectations, and then I'm disappointed. Okay. Knüpfe deine Beziehungen nicht an Erwartungen. Jesus richtete niemals Erwartungen an Menschen und er ließ sich auch nicht auf die Erwartungen anderer ein. Tue ein Wunder oder erkläre uns das mal. Dann hat er genau gespürt, was meinen Sie damit? Bei der Taufe, Frage der Taufe mit, war die Taufe des Johannes von Gott oder von Menschen? Ihr wisst das. Und dann überlegten sie, wie sie reagierten und so weiter. Er ließ sich nicht auf die Erwartungen anderer ein und erfüllte auch ihre Erwartungen nicht. Wenn er heilte, wenn er Worte des Trostes sprach, dann tat er das aus einer inneren Freiheit und Zuneigung, aber nicht um irgendwelchen Erwartungen zu entsprechen. Da ist ein großes Potenzial von Enttäuschungen und Traurigkeiten in uns Menschen. Menschen möchten geliebt und nicht benutzt werden. In unseren Gemeinden, auch wenn wir über Gaben sprechen, ich denke, das wird ja noch geschehen demnächst, dann gibt es auch leicht eine Funktionalisierung. Lieber Wieland, von dir erwarten wir, dass du nett predigst. Und zwar so, wie wir es auch ganz gerne hätten. Nicht über Dinge, die wir nicht mögen, sondern über Dinge, die wir mögen. An den Techniker richtet man die Erwartung, dass er alles da hinten richtig macht. An den Kaffeedienst erwartet man, dass der Kaffeedienst rechtzeitig da ist, den Kaffee kocht, alles schön fertig macht. An Michael oder an wen auch immer erwarten wir, dass er die Heizung hochgestellt hat und so weiter und so weiter. Und so sind unsere Beziehungen oft vom Nutzdenken, benutzenden Denken geprägt. Das ist nicht im Sinne Jesu. Wenn wir in der Liebe Jesu leben, dann wird diese Liebe uns dazu bringen, mich bringt sie dazu, euch zu predigen. Ich tue das nicht, weil ich es muss. Ich tue das, weil es mir Spaß macht, weil ich mich dazu gedrungen fühle und weil ich auch eine Gabe, meine ich jedenfalls, dazu habe. Und so ist es mit allen anderen Dingen, mit dem Singen, mit dem Saubermachen, mit einem schönen Schmuck, einen Weihnachtsbaum dahin zu stellen. Da hat man nicht gesagt, ich erwarte von irgendjemand oder von dir oder dir, dass du da einen Weihnachtsbaum hinstellst, sondern eine Person hatte einfach den Wunsch, das Bedürfnis, ach, ich besorge uns einen Baum. Und so leben wir aus einer Freiheit und wir dienen einander in der Freiheit und nicht auf Verbindlichkeit basierend und nicht auf Erwartungen basierend, sondern auf Zuneigung. Man kann Zuneigung auch spielen, aber hier heißt es in aufrichtiger Zuneigung. Und in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. In Ehrerbietung einander zuvorkommen heißt ganz einfach, die Bedürfnisse des anderen über die eigenen zu stellen. Und zu wissen, wenn ich liebe, werde ich wiedergeliebt werden. Natürlich sollte ich auch nicht lieben, weil ich dann denke, dann werde ich ja wiedergeliebt. Nein, ich liebe einfach. Verschenke Liebe. Mein letzter Satz. Wenn ich Gott so vertrauen kann, jeden Hunger meines Lebens zu stillen, dann kann ich mich getrost öffnen für echte Begegnung im Miteinander. Noch einmal. Wenn ich Gott so vertrauen kann, jeden Hunger meines Lebens zu stillen, dann kann ich mich getrost öffnen für echte Begegnung im Miteinander. Und da möchte ich jetzt gerne noch für uns alle beten, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Manch einer, vielleicht von uns, auf jeden Fall manch ein Mensch, kann sich nicht öffnen anderen Menschen gegenüber, kann nicht wirkliche Zuneigung entwickeln, weil das Innerste im Herzen noch nicht gestillt ist, weil eine große Leere, eine große Traurigkeit, ein großes Vakuum im Herzen ist. Man fühlt sich nicht wirklich geliebt und verstanden. Aber Herr, da bitte ich dich, komme du in dieses Vakuum hinein, in diese Leere, in all die Bereiche, wo schlechte Erfahrungen, Verletzungen regieren. Komme du da hinein und fülle du das aus. Stille den Hunger, den tiefen Hunger unseres Herzens, damit wir einander begegnen können und füreinander da sein können. Vater, ich danke dir. Jesus, ich danke dir. Geist Gottes, ich danke dir. Das tust du.